Leon Dreiseitel ist
ja.
da.
Ja.
Leon Dreiseitel. Und das können wir uns jetzt mal hier exklusiv in der Eishockey-Show reinziehen. Rick Goldmann mit Leon Dreiseitel.
Die Sportfuzzis sind wieder da, Sascha, Basti und Rick. Und wir machen heute bei der Eishockey-Show das Dutzend voll. So ist
Jawohl.
Es. Ausgabe 12. Herzlich willkommen. Eishockey auf die Lauscher, so wie ihr es verdient habt.
Ja, das ist immer ein starker Start vom Sisch.
Starker Start.
Ja.
Starker. Ein Starkstarter.
Ja.
Feierstarter.
Du musst noch kurz dein Abo-Ding da vorlesen, den wir dir ausgedruckt haben, bitte.
Danke. Das ist aber... Naja, nicht sehr ausführlich. Ne?
Doch, da steht Abo, schnell auf Abo drücken, teilen, das tut uns gut. Ja, das musst du anders verkaufen, bitte. Mhm. Und
also die Notizen von Rick Goldmann sind sehr unleserlich. Handschrift ja. eher 4- mit Rücksicht auf eine harte Kindheit.
Kannst du schwere Kindheit, heißt es richtig.
Ja. Schweres Kind bist du auch noch, das stimmt.
Können wir anfangen?
Also nochmal natürlich der Hinweis und wir freuen uns einfach auf Abo drücken, abonnieren.
Ja.
Hit the subscribe button now, sage ich da nur. Und dann könnt ihr uns anhören. Immer natürlich meistens jeden Donnerstag.
Hat auch den Vorteil, man kann sich daheim im Wireless LAN runterladen, ja. Und das, sonst muss man immer Stream on und so. Geht auch, ist toll. Stream on.
Aber gibt's auch auf Kassette.
Dich gibt's auf Kassette. Deine Sprünge gibt's auf Kassette.
Genau, wir gehen den Weg wieder zurück in der digitalen Entwicklung. Wir kommen jetzt auch auf Tape. Auf der guten alten TDK.
Aber Inhalt wieder? Nee.
Nee, aber ich habe heute Tape-Kassette geschickt bekommen. Und da habe ich Breaking News gelesen.
Achso, ich dachte, da wären deine Karriere-Highlights drauf gewesen. Die gibt es ja nur auf Tape.
Der Stewie.
Und Audio.
Der Stewie ist weg von Augsburg und ist in Köln.
Ja, offenes Geheimnis, das jetzt gelüftet wurde.
Jetzt ist es offiziell.
Genau.
Da stellt sich natürlich die Frage, inwieweit ist das erstmal aus seiner Sicht vielleicht so ein bisschen der nächste Karriereschritt, auch wenn das eigentlich schon offiziell war?
Also ja, also man hat es erahnen können, sage ich jetzt mal, weil die Kölner, nachdem sie Peter Dreiseitel entlassen haben, ja nur einen Übergangscoach gesucht haben bis Ende der Saison, das auch so kundgetan haben. Sein Name war länger schon im Gespräch da gewesen, deswegen ist man davon ausgegangen, dass das auch so kommen wird in der Branche. Was mich absolut überzeugt hat von Stewart, die Mannschaft ist ja auch nicht doof in Augsburg. Sowas bekommt man ja mit, wenn der Trainer wahrscheinlich dann gehen wird. Und trotzdem so stark in den Playoffs zu spielen, die Mannschaft weiter zu formen und in eine Richtung zu ziehen, die Mannschaft nicht zu verlieren. Da gibt es ja diesen schönen Ausdruck, der da öfter mal gebraucht wird, lame duck. Ja, ja. Das war überhaupt nicht der Fall, sondern im Gegenteil. Und ich glaube, das spricht absolut für den Stewart. Als Trainer, als Leader, als jemand, der eine Mannschaft führen kann. Und ja, ganz ehrlich, ich kann es auch verstehen. Der hat jetzt einige Jahre, Basti, du kennst ihn ja schon aus Österreich, aber er hat einige Jahre jetzt in Augsburg verbracht. Irgendwann musst du natürlich auch als Trainer sagen, komm, ich traue mir auch noch eine größere Position zu. Köln ist ein sehr, sehr heißes Pflaster, auch wegen den Medien. Ich traue mir das zu, da eine Mannschaft zu formen und auch wenn es vielleicht die letzten Jahre nicht so war, da einen Schritt weiter zu gehen. Die Mannschaft entwickelt sich und der ganze Club entwickelt sich ja schon in eine sehr gute Richtung, da weiterzugehen und da wahrscheinlich auch den nächsten Schritt zu machen.
Aber du hast gesagt, ich meine, das ist ein komplett anderes Pflaster, auf das er sich jetzt da begibt, als in Augsburg, wo man natürlich schon, auch wenn es eine Hockeytown ist, aber deutlich ruhiger arbeiten kann. Was bekommt Basti Köln für einen Trainer? Was bekommen sie vor allem vielleicht auch für einen Typ?
Also ich glaube, sie bekommen einen sehr guten Typen an sich. Der Stewie ist ja schon als Spieler ein Megatyp gewesen, ist als Trainer genauso wie privat ein super Typ einfach. Ich glaube, sie bekommen einen sehr ehrlichen Trainer. Mhm. Sie bekommen einen Trainer, der eine Philosophie vom Spiel und von der Mannschaft hat, die auch weitergeben kann, vermitteln kann. Ich glaube, das ist vor allem für Köln ziemlich wichtig, weil wie viel sind es jetzt? 17 Jahre ohne Titel in Köln?
Ja, 2002. Ne?
Genau. Mhm. Und ich glaube, das hat man in den letzten Jahren so ein bisschen vermisst. Dazu kommt, dass Mike Stewart durchaus jetzt eigene Gedanken einfließen lassen kann oder der Trainer, der jetzt kommt. Mark Mahone ist jetzt auch schon 2 oder 3 Jahre da. Die hingen in sehr vielen Langzeitverträgen drin. Das heißt, Köln kann tatsächlich diesen Sommer kreativ werden in der Kaderbildung und kann so zum ersten Mal wirklich das zusammenstellen, was man sich irgendwie so vorstellt oder was man immer will. Man hat schon versucht, viele eigene Kölner zurückzuholen, da auf diesen Kölner Stamm zu setzen. Ich glaube, das funktioniert schon ganz gut, wie man das so hat.
Heißt aber auch, Basti, wenn ich einhaken darf, Mike Stewart macht das natürlich jetzt auch mit diesem Schritt, weil er eben genau diese Möglichkeiten vermutlich mitbekommt.
Ja, auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es ja wie beim Spieler. Du willst ja immer besser werden, du willst dich verbessern, du willst höher hinaus. Und realistisch muss man natürlich auch sehen, Platz 3 nach der Hauptrunde plus Playoff-Halbfinale, Spiel 7. Das ist natürlich was, was du in Augsburg, sagen wir jetzt mal, wenn man es vergleicht, alle 10 Jahre vielleicht mal hast oder so. Das ist ja nicht Regel, das ist ja nicht normal in Augsburg, sondern es ist schon Ausreißer, der natürlich dem ganzen Eishockey gut tut. Aber so ein Mike Stewart ist natürlich einer, der Titel holen will. Und als Trainer willst du auch zu den besten Clubs gehen, wo du die Möglichkeit hast, Titel zu holen. Weil daran wirst du am Ende gemessen, daran misst du dich natürlich auch selber. Und deswegen ist der Schritt für mich ein logischer, sich selbst zu verbessern, wie es jeder Spieler auch macht, so eben auch die Trainer.
Obwohl, er hat es gerade gesagt, wenn du seit 17 Jahren keinen Titel holst, inwieweit gehört Köln jetzt trotzdem noch zu den Schwergewichten? Sie sind es natürlich rein finanziell gesehen, von der Art und Weise, wie da auch Hockey gelebt wird in der Stadt, aber das ist natürlich jetzt schon eine dramatische Durststrecke, muss man sagen, für so einen Verein.
Ja, das kann man so sehen, aber du musst auf der anderen Seite auch sehen, vom Namen her, wie du es angesprochen hast, von dem, was dahinter steht, von der Power und so weiter, ist das eine ganz große Adresse im deutschen Eishockey. Und die bleibt auch, wenn du einige Jahre keinen Titel holst. Natürlich spielt jeder letztendlich in der deutschen Eishockey-Liga für den Titel. Und vor allem die großen Clubs, die auch sehr, sehr viel Geld investieren, haben einen größeren Anspruchsdenken an diesen, an diesen Titel. Aber ich glaube, das ist einfach eine Möglichkeit, mit mehr Geld mehr zu bewegen, aus der Trainersicht aus, auch aus. Ja, weil du natürlich damit auch einen anderen Stamm zur Verfügung hast. Aber wir wissen alle, und jetzt gleich 1 Euro in die Phrasensau, Geld schießt nicht zwingend Tore. Aber in der Kombi hast du natürlich die Möglichkeit, schon die anderen Spieler leisten zu können. Und diese Herausforderung macht es ja manchmal, vor allem aus der Trainerposition aus.
Ja. Würde ich unterschreiben.
Häkchen dran.
Ja. Häkchen dran.
Haken, zweimal schon jetzt. Noch einmal, ich sag's euch gleich, schon gibt es 2 Minuten wegen Haken.
Okay.
Für was bist du denn schon bestraft worden?
Außer von
ich
uns.
Ich bin gestraft genug, dass ich hier sitzen muss.
Ah, jetzt komm. Ein bisschen Spaß hast du auch hier.
Ja, ja. Ich hatte aber auch schon harte Zeiten. Also nicht jetzt hier, sondern generell.
Wieso? Erzähl mal ein bisschen was von deinem Leben. Wieso hast du harte Zeiten?
Ach du, da schreibe ich vielleicht schreibe ich da mal ein Buch drüber. Mein Leben mit
er sagt gleich Rick Goldmann und Basti Schwede. Bisschen.
Schau. Ja. Ich werde kleiner.
Ich lade dich mal ein.
Ich weiß nicht, wie klein ich noch werden soll, aber.
Ich mache wahrscheinlich einen neuen Podcast, so einen Emoji-Podcast möchte ich machen. Habe ich ja eine Anfrage gekriegt, ob das jemand mit mir macht. Und da gibt es nur bei Emojis übrigens. Das wird sehr interessant werden, wie wir Emojis benutzen und wie Emojis vielleicht von anderen Leuten interpretiert werden. Da nehme ich dich vielleicht mal mit bei den traurigen Emojis, dass du uns dann ein bisschen was von deinem Leben erzählst.
Sehr schön. Vielleicht gibt es ein Emoji für den Haken eben. Der im Haken-Emoji, ja, genau.
Also machen wir gehen und gleich anfangen.
Wo gehen wir hin?
Mit dem Podcast, den finde ich super.
Ja, da bist du nicht dabei. Idee. Da habe ich eine externe Anfrage bekommen. Ich bin ja auch beim Hypochonder-Podcast.
Bleib jetzt erstmal hier in Studio 11. Lass uns in Studio 11 das Ende machen, du kannst in die 12.
Rasenmäher-Podcast machst du jetzt?
Ja, nee, Hypochonder-Podcast. Aber der fällt immer aus, weil die Leute krank sind.
Also lass uns da wirklich einen Haken dran machen. Vielleicht ist ja Köln sowas, was Mannheim jetzt geschafft hat, nämlich einmal so sich ein bisschen zu drehen, neu aufzustellen und in der neuen Saison ganz besonders stark mit neuem Coach zurückzukommen. Sind wir gespannt, wir freuen uns drauf. Wir werden es beobachten und freuen uns ja immer, wenn viel Dynamik in der Liga drin ist, ist ja klar. Von der Liga zu Schwarz-Rot-Gold. Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft auf dem Weg in die Slowakei. Am 10. Mai geht es ja los mit der Eishockey-Weltmeisterschaft. Am 11. dann für die Mannschaft von Toni Söderholm im ersten Spiel gegen Great Britain, die Brexiteers.
Es wird auch spannend sein, übrigens, da ein bisschen
was über die ausreisen dürfen, oder?
Über diesen. auch das wird spannend sein. Aber wie der Kader da ausschaut und welches Eishockey man da wirklich erwartet. Das
von
ist wem?
Von den Briten?
Ja.
Ach so, ja.
Wir sind ja, das Thema Great Britain heißt übersetzt Großbritannien. Also, das ist der erste Gegner der Nationalmannschaft.
Ja. Was ja anders ist, in vielen Sportarten ist das ja getrennt. Das finde ich immer das Spannende. Im Eishockey natürlich auch wieder nicht. Ja, wenn du jetzt im Fußball hast du natürlich die verschiedenen Nationen, die dann getrennt spielen, wie England dann. Und hier spielst du unter einer Flagge, unter Union Jack.
Fix ist einer aus der DEL2, tatsächlich. Joe Louis von ESV Kaufbeuren.
Ach, der ist Boxer.
Fix nominiert.
Aber trotzdem wird es interessant sein, glaube ich, das Eishockey über Jahre hinweg war vor allem die englische, großbritannische Liga, da sehr, sehr hartes Eishockey ist dafür eigentlich gestanden. Nicht unbedingt so geskillt. Also von den Fähigkeiten her nicht unbedingt technisch so versiert, aber sehr hartes Eishockey. Da bin ich auch sehr gespannt, muss ich ehrlich sagen. Da sieht man auch wenig, wie die Briten wirklich kommen und wie sie sich dann bei dieser AWM als Aufsteiger schlagen werden.
Wenig, ne? Also wenig. IG-Endung ist immer ich.
Wenig.
Wenn man die richtig spricht.
Ja, wenig. Ich bin aber Bayer.
Das ist kleine Sprachschule.
CK hinten.
Die Laufschule hast du ja schon hinter dir, machen wir jetzt die Sprachschule.
Ja.
Aber ich freue mich auf die Nationalhymne. God Save the Queen. Finde ich mega irgendwie, muss ich zugeben. Aber natürlich hoffentlich nicht nach dem Spiel gegen die deutsche Mannschaft. Das wäre übel.
Es ist gut losgegangen für die deutsche Mannschaft, muss man sagen. Die ersten beiden Spiele gegen die Slowaken haben sie gewonnen und dann waren sie in Karlovy Vary zwei Spiele lang hintereinander gespielt und haben zweimal 5-4 verloren gegen die Tschechen.
Ja.
Offensiv muss man sagen, wunderschönes Eishockey.
Ja, sehr kreativ, mit sehr viel Zug zum Tor, guten Abschlüssen.
Ja, hat vielen gefallen, auch Corby Holzarbeit, als er noch nicht dabei war, meinem Gespräch bei uns, bei einem Playoff-Finalspiel. Da hat er auch gesagt, er macht einen guten Eindruck, auch so die Jungen. Und hat auch diese Youngsters sofort hervorgehoben. Da war wirklich viel Dynamik drin. Aber jetzt sieht es ja schon wieder anders aus auch. Also jetzt haben wir ja ab der neuen Vorbereitungswoche sozusagen wieder einen neuen Kader auch.
Phase 3.
Ja, steht Phase 3.
Genau. Sieben neue sind dazu gekommen.
Aber du wolltest noch was
sagen. Ja, aber zu den Jungen muss man schon sagen, insgesamt ist das Eishockey sehr schnell. Also vor allem offensiv sehr kreativ, was Söderholm da spielen lässt. Man hat auch gesehen, wenn der Gegner sehr stark ist, hat man durchaus auch Probleme hinten drin mal rauszukommen. Man wird festgespielt, man will die Scheibe lang halten, möchte gute Pässe hinten rausspielen, man will ein Spiel mit der Scheibe forcieren. Ich glaube, da muss man noch ein bisschen Abstimmung, ein bisschen besser hinten drin in der Defensive haben. Dann schaut es wirklich gut aus, weil nach vorne ist die Mannschaft läuferisch unheimlich aktiv. Sie ist, wie gesagt, kreativ und sie trifft. Das ist ja das Entscheidende. Auch der Torabschluss war in den zwei Spielen, Basti, was wir gesehen haben gegen die Tschechen, sehr gut.
Also das Risiko hinten minimieren, was so ein System beinhaltet?
Ich glaube, es muss einfach nur schneller gehen. Es kommen einige Verteidiger auch noch dazu.
Es ist auch eine Findungsphase noch.
Absolut. Ja. Zwei sind schon dazu, kommen drei Verteidiger sind jetzt dazu, kommen in dieser nächsten Phase. Das ist Holzer aus der NHL, dazu Sesemski von Augsburg, sehr interessant, starke Saison gespielt in Augsburg. Und dazu noch Moritz Müller mit viel Erfahrung von den Kölner Haien.
Ja.
Damit ist auch hinten drin in der Verteidigung der Kader, wenn man jetzt noch denkt, da kommen noch einige dazu vom Finale, hinten drin schon auch sehr stabil. Und vorne drin hat es richtig starke Verstärkungen noch gegeben.
Und zwar?
Dominik Cahun unter anderem von den Chicago Blackhawks. Wen haben wir noch? Fabio Pfull von den Kölner Haien ist neu dazugekommen.
Freddy Tiffels. Starke Saison gespielt hat bei den Kölnern.
Freddy Tiffels schaust du einfach gerne beim Eishockey spielen zu.
Weil er schnell ist. Weil er schnell ist, weil er dieses neue Eishockey hat auch. Dieses schnelle Eishockey nach vorne, dieses geradlinige nach vorne. Das ist schon cool. Der Cahun, einer, der mit der Scheibe gut umgeht, der sich schön verteilen kann, der in Amerika, wie ich war und ihn spielen habe, sehen, wirklich nochmal so einen Schritt von der Geschnelligkeit auch gemacht hat. Und da aus dieser Schnelligkeit Pässe spielen kann, die so unheimlich kreativ und gut sind.
Und auch, glaube ich, nochmal als Persönlichkeit so gewachsen ist, wenn du das ganze Jahr über in dieser Liga spielst, dass du natürlich auf so einer WM ganz anders vom Mindset rangehst, weil du weißt, hey, die Jungs kenne ich alle, gegen die habe ich gespielt, ist jetzt nichts Besonderes. Also immer noch was Schwieriges, weil die alle spielen können, aber du gehst anders rein, glaube ich, weil du viel mehr Selbstvertrauen hast.
Absolut, bin ich hundertprozentig bei dir. Damit auch noch mehr in die Leaderrolle rutscht. Ja. Fabio Pfohl ist noch dazukommen, auch eher ein kreativer Spieler.
Ja.
In der Offensive und natürlich
dann kommt
last but not least.
55,
Trommelwirbel?
Nee, 50
plus. Trommelwirbel? Haben wir einen Trommelwirbel?
Haben wir nicht.
Was hast du dann?
Tusch habe ich.
Tusch
hätte ich oder so. Was haben wir denn? Was ist denn das da unten? Das ist neu.
Probier mal.
Das ist ein kaputtes Fahrrad.
Okay, das ist jetzt falsch. Also er läuft besser als ein kaputtes Fahrrad.
Ich weiß nicht, was das ist. Er läuft wie geschmiert eigentlich.
Wir haben da unten noch nie drauf gedrückt.
Aber wenn man das mal als Gleichung aufstellen würde, könnte man sagen, was du gerade sagen wolltest, so 50 plus 55 gleich 29.
Leon Dreiseitel ist da.
Ja. Leon Dreiseitel.
Jetzt schon da. Und da muss man sagen, ich glaube, das ist unheimlich wichtig für das deutsche Eishockey insgesamt, dass Aufmerksamkeit bekommt, dass diese drei NHL-Spieler so schnell zugesagt haben und damit nehme ich von den anderen keinen was nichts weg.
Ja.
Ja, weil das ist auch wichtig, das ist ein Mannschaftssport. Aber ich glaube einfach vom Namen her, vor allem Leon, dass er dieses Jahr sofort zusagt, hier rüber kommt die Vorbereitungsspiele.
In der
hier,
Phase jetzt auch schon, ja.
Genau, dabei ist. Das ist einfach fürs Eishockey in Deutschland wichtig, für die Medien wichtig. Man hat es gesehen, das ist in den Öffentlich-Rechtlichen, in den Nachrichtensendungen gekommen, dass da die drei zugesagt haben. Also das ist was für die Aufmerksamkeit unheimlich wichtig und ich glaube, das ist, wenn es so weitergeht mit den ganzen Leuten, die kommen, wirklich vom Kader eine geile, geile Mannschaft.
Und es ist auch nicht selbstverständlich. Ich meine, der spielt jetzt schon lange in der NHL, jetzt spielt er schon seine fünfte WM mit 23 Jahren und er ist halt einer, den du rufst und dann kommt er auch.
Du rufst gar nicht,
er kommt. Ja, er kommt selber, ja.
Der kommt.
Der will halt. Der will halt und das ist halt auch schon, schon geil.
Das Schöne ist, wir können ja sozusagen mal reinhören, warum er denn kommt und was so seine Idee dahinter ist, denn Rick, du hast mit ihm schon am Montag ein Gespräch geführt und das können wir uns jetzt mal hier exklusiv in der Eishockey-Show reinziehen. Rick Goldmann mit Leon Dreiseitel.
Ja, ich freue mich ganz herzlich, Leon Dreiseitel in unserem Podcast Die Eishockey-Show begrüßen zu dürfen. Hi, Leon, grüß dich.
Hi, servus, Rick.
Hi. Du, es ist Ostermontag, Mittagszeit jetzt. Bei was störe ich?
Bei ungefähr gar nichts. nee, bei uns ist das nicht so. Wir haben da nicht so eine riesige Tradition oder sowas. Also bei uns ist das eigentlich immer ganz, ganz entspannt.
Also keine Ostereier suchen, sondern jetzt nur noch essen und dann geht's auf zur Nationalmannschaft.
Nee. Genau, richtig. Nichts Besonderes, ja.
Gut. Du bist ja schon seit ein paar Tagen wieder zurück in Deutschland. Seit wann war für dich klar, dass du wieder für Deutschland dieses Jahr spielen wirst?
Ja, ich habe natürlich nach der Saison ein paar Tage frei gemacht und ich habe ein bisschen mich entspannt und ein bisschen meinen Kopf vom Eishockey weggebracht und dann war das eigentlich relativ schnell entschieden für mich, dass ich gerne der Nationalmannschaft helfen würde und ich freue mich auf jeden Fall riesig und ich freue mich auch die Jungs wieder alle zu sehen.
Lass uns einmal ein bisschen chronologisch von dieser unglaublichen Saison von dir anfangen. Du hast eine Karrieresaison hinter dir, 50 Tore erzielt, die zweitmeiste in der NHL, über 100 Punkte gemacht. Kann sich noch erinnern, Ende August haben wir uns mal in Köln getroffen. Wenn wir damals von diesen Zahlen gesprochen hätten, hättest du es für Möglichkeiten?
Ja, ich weiß nicht. Ich denke, ich will mir selbst jetzt nicht irgendwas wegnehmen. Ich denke, ich wusste immer, was ich kann und was ich drauf habe. Und das sind natürlich auch Sachen, an denen ich tagtäglich dran arbeite. Und ich wusste, dass ich an meinem Abschluss ein bisschen mich noch viel Luft nach oben habe auf jeden Fall. Und da arbeite ich sehr, sehr viel dran. Und natürlich war das jetzt eine gute Saison für mich. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und die Statistiken, das sieht natürlich alles gut aus, aber wie gesagt, ich denke, dass ich weiß, was ich kann und in was ich zustande bin. Und ich denke, dass es dieses Jahr halt einfach relativ gut für mich auch gelaufen ist.
Wenn man sich das jetzt aber mal trotzdem anschaut, das ist schon brutal, ich weiß auch nicht, ob du es schon voll realisiert hast, du hast über 100 Punkte gemacht und 50 Tore erzielt, das sind 21 Tore mehr als dein Bestwert bisher. Was wiegt da für dich mehr, dass du wirklich 50 erzielt hast oder 100 oder kannst du das gar nicht so in eins fassen?
Ich denke, dass beides für mich so was ganz Besonderes ist auf jeden Fall. Ich denke, das sind halt beides so, wie sagt man dazu, so Milestones, die auf jeden Fall was Besonderes sind und da freue ich mich auch sehr, sehr drüber und da bin ich auch in einer gewissen Hinsicht stolz drauf und ich denke, dass wie gesagt, dass die harte Arbeit, die ich in den letzten Jahren halt investiert habe, dass ich das vor allem dieses Jahr bezahlt gemacht hat, auf jeden Fall.
Du hast die harte Arbeit angesprochen. Ich weiß, du hast einen eigenen Fitnesstrainer, den du in Tschechien dann wirklich besuchst und sehr hart damit arbeitest. Aber bei dir ist es ja auch immer so, wenn man das Gefühl hat, dich ein bisschen kennt, du bist mental unheimlich stark, stärker wie viele andere. Sprichst auch davon. Was siehst du so als Hauptgrund an, warum es so gut gelaufen ist? Kannst du das irgendwie festmachen an was?
Ich denke, also man muss natürlich auch immer das ist natürlich jetzt nicht ganz alleine ich, diese Statistik, ja. Das ist aber genau wie Ovechkin jedes Jahr nicht 50 Tore schießt ohne Kuznetsov und ohne Backstrom. Also das ist in jeder Mannschaft gleich. Du brauchst halt einen, mit dem du ein bisschen harmonierst, mit dem du ein wenig vielleicht auf dem gleichen Niveau denkst, das Spiel. Und das habe ich mit Connor natürlich einen der besten der Welt, keine Frage. Und da helfen wir uns gegenseitig, glaube ich. Und ich denke, dass dieses Jahr, vielleicht war das einfach so ein Jahr, wo halt mal alles reingeht. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass es so weitergeht jetzt. Aber natürlich weiß ich auch, dass das unrealistisch ist, jetzt zu erwarten, dass ich jedes Jahr über 100 Punkte mache. Das ist mir natürlich auch klar. Aber ich werde das anstreben und dann hoffentlich schaffe ich es irgendwann nochmal.
Du hast gerade Connor McDavid angesprochen. All die Spiele, die ich immer sehe mit euch, habe ich persönlich so das Gefühl, von der Geschwindigkeit her und vor allem vom Spielverständnis, gibt es eigentlich keinen, der mit euch zwei spielen kann. Überspitzt ausgedrückt. Habe ich da so ein bisschen recht? Ihr versteht euch ja privat auch ganz gut.
Ja, gut. Also, ein bisschen schwierig für mich hier, irgendwen unter die Räder zu werfen. Aber ich glaube schon, dass wir ein besonderes Verhältnis haben auf dem Eis. Ich glaube schon, dass wir das Spiel, ja, so die Art von Spiel, die wir spielen möchten, dass wir da schon sehr, sehr ähnlich denken und sehr, sehr ähnlich ja, ans Werk gehen. Und ich glaube, dass unsere, ja, wie sagt man, unsere
Chemie vielleicht?
Ja, die Art von Spieler, die wir sind, wir beide, ich glaube, dass wir sehr, sehr gut zusammenfassen. Wir suchen beide gerne den Abschluss, aber passen auch sehr, sehr gerne. Also ich glaube, dass das einfach so ein bisschen, ja, das passt halt einfach bei uns und ich hoffe, dass das noch ja, mehrere Jahre so läuft.
Ja. Im Nachhinein habt ihr mit Edmonton den Start in Europa dieses Jahr gehabt. So im Nachhinein betrachtet, war das geil oder war das eigentlich eher sehr anstrengend?
Nee, das war schon geil auf jeden Fall. Das natürlich für mich war das was ganz, ganz Besonderes mit dem Spiel in Köln und für unsere Schweden natürlich in Schweden. Es war ja super Teambuilding, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also ich denke im Nachhinein, ob wir jetzt die Playoffs verpasst haben oder nicht, ich glaube trotzdem, dass sowas immer einer Mannschaft auf jeden Fall gut tut.
Was viele nicht wissen, du bringst dich ja auch unheimlich in die Community in Edmonton ein und spendest da einen großen Betrag langfristig, über 8 Jahre hinweg, über 1 Million. Magst du mal ein bisschen erzählen, um was da geht und wie du dazu gekommen bist?
Ja, ich denke, dass ja, das ist für mich halt relativ eigentlich sehr, sehr wichtig, weil ja, Edmonton ist logischerweise so ein bisschen mein zweites Zuhause, wo ich den, ja, wahrscheinlich den Großteil meiner Karriere verbringen werde. Und ja, dann ist es für mich halt sehr, sehr wichtig, dass ich mich mit der Community da ein bisschen ja, in Verbindung setze, unterstütze, wo ich kann. Und ja, das ist ein Projekt, das heißt We Day oder Hockey Helps Kids, das arbeitet so ein bisschen zusammen mit den Oilers. Ja, das ist eine Charity, wo ich Geld ja spende und aushelfe und ja, das macht sehr, sehr viel Spaß und ja, man lernt auch von solchen Menschen sehr oft dazu und das fand ich ja sehr, sehr wichtig.
Man lernt dazu, es ist viel passiert dieses Jahr, wenn man mal so drauf schaut, neben deiner Karrieresaison bei den Edmonton, ihr habt die Playoffs nicht erreicht, McLellan ist unter dem Jahr rausgeschmissen worden, der GM ist gefeuert worden, auch dein Papa ist in Köln entlassen worden. Wie hast du das alles mitgekriegt und hat es das Jahr zum Teil oft schwieriger gemacht für dich?
Och, ja, nee, also jetzt nicht wirklich. Ich denke, dass alle von den ja, Menschen, die du jetzt gerade angesprochen hast, das sind alles erfahrene Leute und die wissen, wie man mit sowas umzugehen hat und als Spieler ja, für dich ändert ja nichts, ändert sich ja nicht wirklich was. Also das war schon immer meine Einstellung zu sowas. Ich bin da, um auf dem Eis das Beste zu geben, meine beste Leistung zu zeigen, jedes Spiel. Und im Endeffekt, ja, es spielt keine Rolle, wer hinter der Bande steht, ob jetzt Ken Hitchcock oder Todd McLellan hinter der Bande steht, ist jetzt für mich als Spieler nicht ganz so wichtig. Also ja, mich im Endeffekt interessiert mich das jetzt nicht so wirklich. Ich probiere mein Spiel zu spielen und ja.
Ja. Dann hast du ja auch einen neuen Trainer bei der Nationalmannschaft. Das erste Mal Toni Söderholm wird da sein, nimmer Marco Sturm. Habt ihr euch schon kannt? Ihr habt euch ja getroffen in Edmonton, glaube ich. Weißt du schon ein bisschen was von seiner Spielansicht?
Ah, nee, nicht wirklich, um ehrlich zu sein. Ich kannte den Toni natürlich davor vom Namen, aber es war auch das erste Mal, dass ich ihn kennengelernt habe. Aber so macht er einen sehr, sehr guten Eindruck. Ich habe ein bisschen was von den Spielen bis jetzt geschaut und ja, meiner Meinung nach spielen die Jungs sehr, sehr gut. Es macht Spaß, denen zuzugucken und ich glaube, dass der Toni da ja einen guten Job machen wird.
Du spielst dieses Jahr mit 23 Jahren bereits der 5. WM. Wieso treibt sich da immer wieder zurück? Ja. Da gibt es ja auch viele andere, die sagen, weißt du was, im Sommer könnt ihr jetzt eigentlich schon ein bisschen am Strand rumhängen und auf Ibiza sein, ist halt bald Opening.
Oder in den Playoffs.
Ja gut, oder in den Playoffs, aber die hast du ja jetzt nicht geschafft. Diese Auswahl kann ich dir leider nicht bieten.
Ja, gut, für mich ist, macht halt auch immer sehr, sehr viel Spaß mit meinen Jungs, mit denen ich früher zusammengespielt habe oder mit denen ich vor 5 Jahren meine erste WM zusammengespielt habe, die Jungs halt immer wieder zu sehen. Macht einfach wahnsinnig Spaß, Deutsch zu reden, auch mal wieder ein bisschen blöd daherreden. Das sind halt alles so Sachen, die mir Spaß machen und logischerweise in erster Linie geht es natürlich ums Eishockey. Ich spiele gerne für Deutschland, das habe ich immer so gesagt und das hat sich auch nicht geändert.
Aber der deutsche Kabinentalk, blöd daherzureden, auf Deutsch geht noch, oder ist jetzt schon zu sehr Englisch?
Nee, das habe ich schon noch drauf, glaube ich. Ja. Das wird kein Problem sein.
Das verlernt man auch nicht.
Nee, das habe ich mit dem Tobi dieses Jahr auch oft genug hinbekommen.
Stimmt, Tobi Rieder, der mit dir gespielt hat. Ja. Du hast sehr viel zugesagt, auch zur WM. Ist das auch ein bisschen ein Zeichen an die Kollegen, die jetzt noch in den Playoffs sind? Du, ey, ich bin da und ihr sagt dieses Jahr nicht ab und wir haben den besten Kader bei der WM, den wir haben können?
Ja, ich denke, das ist natürlich sehr, sehr wichtig, wäre für das deutsche Eishockey, wenn so viele Jungs wie möglich kommen. Das macht uns stärker als Mannschaft. Bringt uns wahnsinnig weiter auf dem Eis, neben dem Eis. Und es zeigt dem Toni natürlich auch ein bisschen, dass wir ja voll hinter ihm stehen, dass wir daran glauben, was er mit der Nationalmannschaft machen möchte. Und ich denke, dass die Jungs da schon die richtige Entscheidung treffen werden.
Lass uns noch einen Satz verlieren zur DL. Du hast schon gesagt, die Nationalmannschaft hast du ein bisschen beobachtet. Hast du was vom Finale gesehen bisher?
Das erste Spiel habe ich ein bisschen von gesehen, ja. Das zweite habe ich nicht gesehen. Nee.
Hast du ein bisschen einen Favoriten ausmachen können, wo du glaubst, dass es hingehen könnte in dieser Serie?
Ja, ich sag Mannheim in 6 Spielen. Ich glaube, gut, man weiß nie, aber ich glaube, das sind schon meiner Meinung nach die 2 besten Mannschaften, die da aufeinandertreffen. Und so soll es ja meistens sein. Dass die 2 besten Teams es unter sich ausmachen und ich glaube, das wird ist eine super Serie.
Jetzt ein Thema noch kurz weg vom Eishockeysport. Nowitzki hat dieses Jahr aufgehört und nein, ich werde jetzt keine Parallele zu dir schlagen, keine Angst, aber gibt es irgendwie was, wo du sagst, hey, diese Sportler begeistern mich oder haben mir vielleicht auch ein bisschen gezeigt, da in die Richtung möchte ich gehen oder in Sport grundsätzlich? Hast du es mit Nowitzki mitbekommen, wie der abgetreten ist?
Ja, auf jeden Fall, klar. Der Dirk war natürlich immer für mich auch schon jemand, zu dem ich so ein bisschen raufgeschaut habe, was der geleistet hat, ist natürlich schon sehr, sehr schwer nachzuholen, sowas. Das war einfach cool anzusehen, mit wie viel Klasse, mit wie viel Spaß der da an die ganze Sache rangegangen ist, auch die letzten Spiele und so. Das war einfach cool, auch von den anderen Teams den Respekt zu sehen, ihm gegenüber. Und
ja.
Ja, es war wirklich super.
Ja, cool. Ganz Eishockey Deutschland freut sich auf dich und auf die Nationalmannschaft bei der WM. Wir wünschen dir schon mal viel Erfolg, viel Glück und vielen Dank ganz ruhig für deine Zeit heute.
Kein Problem. Vielen Dank.
Leon, mach's gut. Ciao.
Na, mach's gut. Ciao.
Ja, coole Infos. Danke, Goldi, dass du das Interview mit Leon Dreiseitel geführt hast. Haben einiges erfahren von ihm und wir müssen vorneweg sagen, du hast das Interview mit ihm am Montag schon aufgezeichnet. Wir haben aber uns dazu entschieden, auch zu sagen, wir strahlen das sozusagen erst am Donnerstag dann aus mit dem Podcast zusammen, mit der Eishockey-Show Folge 12, weil es ja auch die Pressekonferenz gab am Donnerstag vom Deutschen Eishockey-Bund.
Mittwoch heute.
Mittwoch genau. Mit Leon Dreiseitel und wollten dann natürlich auch der ein oder anderen Aussage von ihm, auch den Kollegen, nicht vorgreifen. Dementsprechend gibt es das heute für euch auf die Ohren. Und kann man nochmal zusammenfassend sagen, finde ich cool, wie zügig er dann auch sagt, ich bin dabei.
Ja, das ist es. Er sagt es ja auch, er sagt da sehr interessant, meine Leute. Also sein 95er Jahrgang, da sind ja schon einige dabei, stimmt, die er kennt seit den Nachwuchsmannschaften von klein auf. Und auch die anderen. Er hat die fünfte Weltmeisterschaft jetzt gespielt. Oder er spielt die fünfte Weltmeisterschaft im Alter von 23 Jahren. Das ist unglaublich. Und damit ist es schon ein bisschen seine Mannschaft auch, seine Leute. Er hat Bock, er sagt es ja auch. Das ist ja auch was, was immer bleibt. Und jeder, der es gespielt hat, wird es immer sagen. Was bleibt, wenn du deiner Mannschaft drin sitzt und in Deutsch bei so einer WM blöd daherredest und Spaß gemeinsam hast in so einem kurzen Zeitraum? Ja. Das ist was sehr, sehr Spezielles. Und in dieser Kombi macht ihm das anscheinend Spaß. Er fühlt sich der Mannschaft unheimlich zugehörig, haben wir hier gesehen oder gehört. Und das ist, glaube ich, in der Kombi schon was, das wo gut ist fürs deutsche
Eishockey. Das merkt man auch daran, dass du zusagst, nicht weil es jetzt gerade nur die Heim-WM ist und dir es irgendwie ganz gut reinläuft und es passt, sondern ich meine, jetzt spielst du in Košice, nicht unbedingt der coolste Ort, sondern ja, dann hast du eben auch entsprechend Fun mit dem Team. Und das spricht definitiv für Leon und seiner ja, Zugehörigkeit zu Schwarz-Rot-Gold. Also klasse.
So ein bisschen wie bei uns. Wir drei verreisen ja auch gerne zusammen.
Ja, aber wir verreisen nur beruflich. Also so gern verreisen.
Aber auch für Schwarz-Rot-Gold dann oft.
Ja.
Weil zumindest den sonst Jungs natürlich nicht gerne zuschauen. Ja. Genau. Ja, wollen wir da auch vielleicht den Deckel drauf machen? Wir erfahren ja einiges noch rund um die Nationalmannschaft, jetzt natürlich auch in den kommenden Spielen gegen Österreich. Lass uns um die deutsche Eishockey-Liga kümmern und dementsprechend auf die Finalserie schauen. Dürfen wir natürlich nicht vergessen. Leon hat es ja gerade schon angekündigt. Er glaubt, Mannheim in 6. Wir, während wir jetzt hier reden, sind vor Spiel 4 mit der 2-1-Führung für die Adler im Rücken. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir fällt es jetzt gerade Status quo schwer dran zu glauben, dass sich da noch was dreht. Ich habe irgendwie das Gefühl, Mannheim ist jetzt oben auf, Basti, und das ist schon ja eine besondere Qualität, die sie gerade jetzt in den letzten zwei Spielen ausspielen konnten. Und München hat Probleme nach wie vor, zieht sich durch die Saison, finde ich, oder durch die Playoffs mit Tore schießen.
Ja, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite trifft es München natürlich definitiv hart.
Personell.
Mit Verletzungen, mit Ausfällen, mit Strafen. Yasin Illes hat das auch nochmal gesagt, wir sitzen einfach zu viel auf der Strafbank. Das kannst du gegen eine Mannschaft wie Mannheim nicht erlauben in so einer Serie. Aber das mit dem Toreschießen ist ein sehr interessanter Fakt, finde ich. Die haben, glaube ich, jetzt eine Trefferquote nach 3 Spielen im Finale von 4,4%. Bei 67 Schüssen 3 Tore. Das ist schon wenig. Und das war ja auch schon in Augsburg, wie du gesagt hast, in der Halbfinalserie gegen Augsburg hatten sie schon Probleme.
Da waren es elf Tore in 7 Spielen.
Genau. Dennoch sage ich auch, ja, das ist eine Tendenz gerade durch die 2 Spiele. Vielleicht auch so optisch von allen 3 Finalspielen, dass Mannheim da überlegen ist. Aber die sind der Meister und ich glaube nicht, dass man die abschreiben kann. Und deswegen ist dieses 4. Spiel, das wir heute Abend auch begleiten dürfen, glaube ich, schon entscheidend für diese Serie, wo es hingeht.
Ich wollte sie auch gar nicht abschreiben, überhaupt nicht. Nur du hast es angesprochen, das mit den Strafen haben die Spieler angeführt. Ich habe mir es aber nochmal angeschaut. Also von den ersten 3 Finalspielen, wenn du dir das über die Meisterjahre auch anguckst, also sind jetzt nicht mehr Strafen drin als vorher. Also das ist ein relativ normales Level. Ne? So. Also die Personaldecke, ja.
Ich glaube, es geht um die Art und Weise der Strafen, die Yasin Illes auch gemeint hat. Da war so ein Crosscheck dabei.
Die guten
und
die schlechten Strafen.
Weißt du, vielleicht da auch, das hat natürlich auch in dem speziellen Spiel 3 was mit der Personalsituation zu tun gehabt. Also Vokes, Kastner, Abelshauser, Jeffrey spielt die ganze Jahr mehr oder weniger nicht, Schack ausgefallen. Dann verlieren sie Parks relativ schnell wegen der Spieldauer. Ja. Du weißt, dass Christensen im ersten Spiel und Oli sich verletzt. Eigentlich hatten sie ihn rausgegangen, das sind wahrscheinlich irgendwie angeschlagen.
Ja.
Das ist natürlich schon was dem Kader wegnimmt. Ja, also einfach Tiefe wegnimmt. Und wenn man mal genauer hinschaut, ich bin schon auch bei dir mit diesem Toreschießen, das muss man bloß genau anschauen. Die Prozente sagen mir erstmal nichts aus, weil das nichts über die Qualität der Schüsse aussagt. Und da sehe ich einen großen Unterschied bei der Qualität der Schüsse,
Leicht.
Die München hat zu Mannheim. Ja, also die dass München kein Tor erzielt, hat es in der Hauptrunde nur einmal gegeben, interessanterweise gegen Mannheim. In den Playoffs 4-mal. 2-mal gegen Berlin, 1-mal gegen Augsburg und jetzt 1-mal gegen Mannheim. Und Basti, du hast angesprochen, 3 Tore in 3 Finalen, das ist zu wenig. Aber jetzt kann man natürlich sagen, kommt es wirklich nur, weil sie es nicht reinbringen, ist Endras so gut? Ja, sicherlich. Endras ist sehr gut, wenn es sein muss. Mhm. Aber ich glaube, die Qualität der Torschüsse sind nicht so gut. Und das hat für mich was damit zu tun, dass die Mannschaft mental nicht mehr so frisch ist. Sie ist mir, die Mannheimer ist ein großer Unterschied. Die sind mental frischer, sie sind schneller, sie kriegen im entscheidenden Moment vorm Tor die Scheiben schneller, auch wenn sie die aufstellen oder sonst was. Und ich glaube, das hat was mit Müdigkeit zu tun. Müdigkeit trifft dich in einer komplexen Sportart zuerst im Kopf. Ja, das ist schwer zu erklären ohne Bilder. Du läufst zwar mit, das muss man sich so vorstellen, du läufst zwar mit, aber wenn du mit jemandem nah dran bist, dann vielleicht bist du genauso schnell, aber wenn eine Richtungsänderung kommt, dann bist du vielleicht eine Zehntelsekunde schneller, langsamer mit der Richtungsänderung und damit hat der andere einen ganz kleinen Vorteil. Du verlierst deine Position dadurch oder wenn eine Scheibe springt, da darauf zu reagieren, beim ersten Treffer zum Beispiel, nach 5 Sekunden, wie Wolf da reingeht, die Scheibe springt für ihn, aber er ist reaktionsschneller in dem Moment. Und wenn man sich das Spiel anschaut, finde ich, dass Mannheim reaktionsschneller ist und ich glaube, durch die langen Serie, die München gespielt hat und durch die vielen Ausfälle, hat das was mit dem Kraftfaktor zu tun.
Ich meinte das ja auch nur zum Beispiel.
Frank Maurer zum Beispiel hat, glaube ich, 81 Saisonspiele jetzt.
Schon er ist der Einzige, der alle gespielt hat.
Ja, der hat nämlich Champions Hockey League gespielt, der hat Deutschland Cup 2 Spiele bei der Nationalmannschaft gespielt und hat alle Saisonspiele von München bislang
bestritten. So, und da sind wir beim nächsten Thema. Die Champions Hockey League, die wir da gern vergessen, hat München sehr viele Spiele noch spielen müssen.
Ja, dann haben, im Finale auch.
Genau, im Finale. Das Finale haben sie aber nicht gewonnen. Das ist auch ein wichtiger mentaler Faktor, weil wenn du da vielleicht nochmal gewinnst, dann kannst du unheimlich viel Energie draus ziehen. Die Energie, die Kraft, die dir weggeht, durch das überhaupt ins Finale zu kommen, das du gar nicht spüren würdest, wenn du gewinnst, weil du dann irgendwie auf der Euphoriewelle weiterreitest. Aber wenn du mal ein Finale verlierst, dann hast du viele Spiele gehabt, dann merkst du schon irgendwann mal, dass es dann
ein bisschen schwieriger wird. Das war zum ersten Mal, dass München ein Finale verloren hat.
Also ich schreibe sie auch nicht ab, gar nicht. Du hast beide absolut recht. Die wissen, wie man gewinnt. Sie haben einen unglaublichen, auch Glauben an sich selbst als Mannschaft. Und wenn die mal in Führung gehen würden, aber das ist das Problem, sie gehen ja nicht in Führung, dann wäre das auch ein anderes Spiel.
Ich bin immer beim Start vom Spiel jedes Mal.
Ja, und ich pieke da gerne
noch frühe Tore.
Ja, und ich pieke da gerne noch mal rein. Ich meine, es ist ja nicht nur so, dass es im Finale jetzt so ist, sondern du hast es eben angesprochen, es war gegen Augsburg zuvor auch so, dass da nicht so viel offensiver Output kam. Goll, du hast es mit den Schüssen ja gerade erzählt. Gegen Berlin war es auch so. Da hast du auf einmal 2 Spiele verloren in der Viertelfinalserie, wo du kein Tor schießt. Also ist auf 6 Spiele für München gesehen schon auch besonders.
Definitiv, ich gebe dir recht. Man muss aber auf der anderen Seite auch dazu sagen, und jetzt hakt man da nicht weiter auf München rum, weil es ist ja nicht schlecht, was die spielen, sondern was Mannheim ihnen da entgegenwirft, ist schon verdammt stark. Das ist verdammt stark. Von der ersten Sekunde weg, jeder erste Wechsel, als Mannheim aufs Eis gegangen ist, im ersten Spiel, im zweiten Spiel, im dritten Spiel, wo sie sich gerade noch das Tor schießen nach 5 Sekunden, auch da ist Glück dabei.
Die Scheibe rüber. Den Eishockey-Toren.
Im zweiten Spiel war es auch 82 Sekunden erstes Tor.
Ja, aber wie Blachter drauf hat, da ist natürlich auch Glück dabei, die Scheibe steht, die passt genau rein. Aber egal, wenn sie aufs Eis kommen, sie haben im ersten Drittel immer mehr Energie und sie drücken da München auch wirklich hinterrein. Und da muss man ganz ehrlich sagen, die sind unheimlich fit. Pavel Groß hat sie im August wirklich getreten, für diese Zeit jetzt fit zu sein. Ja, das ist auch was, wo die wirklich sehr gut vorbereitet sind. Da haben sie deutlich weniger Spielminuten insgesamt. Und sie konnten ihre Kräfte einteilen, sind aber mental absolut auf der Höhe. Also man muss ganz ehrlich sagen, was Mannheim in den ersten 3 Spielen gezeigt hat, das ist schon meisterlich.
Auch das zeigt, weil wir haben ja vor dieser Serie, hat man noch immer gesagt, ja, München ist im Flow, Mannheim hat immer wieder diese Pausen, die erste Playoff-Runde 10 Tage überbrücken müssen, dann schnell durchs Viertelfinale, schnell durchs Halbfinale, immer wieder diese Pausen. Haben die überhaupt Playoff-Modus? Und das zeigt natürlich, dass der Pavel und die ganze Mannschaft das hervorragend tatsächlich genutzt hat, diese Pausen trotzdem so zu setzen, dass du nochmal richtig trainierst, dass du die Mannschaft trotzdem an der kurzen Leine hältst, dass du die heiß machst für das Finale. Das ist schon eine große Kunst auch, finde ich, in diesem Jahr gerade bei diesem Playoff-Modus.
Und du musst es ja auch ausnutzen, ne? Und da durchgehen. Das haben sie gegen Köln geschafft, gegen eine Mannschaft, die auch personell geschwächt war. Jetzt haben sie vielleicht auch eine Mannschaft mit den Münchnern, die eben nicht 100% das Line-Up haben, was sie normal hätten. Und ja, die Chancen musst du ausnutzen. Also,
ja, die musst du ausnutzen. Das gleiche gilt für München heute Abend. Ich glaube, wie gesagt, 3 Tore in 3 Spielen ist einfach zu wenig insgesamt. Ja,
was wäre ein Weg zurück?
Bitte?
Was wäre ein Weg zurück?
Ich glaube, du musst in Führung gehen, vor allem zu Hause. Also heute im Spiel 4 wäre eine Führung mal was, wo, wenn du auch ein bisschen versuchst, an den Kopf reinzukommen, vielleicht mal mit 2 Toren führen könntest, aus Münchner Sicht was, wo vielleicht die Mannheimer anfangen zum Überlegen und ein bisschen was anders machen, vom Gameplan ein bisschen abrutschen, so wie man sagt. Das wäre was, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also es hat mich sehr überzeugt, wie Mannheim aufgetreten ist. Also die Art und Weise, kannst du es unterschreiben, in den ersten 3 Spielen, wenn sie das Spiel beibehalten, das ist sehr, sehr schwer, das zu brechen.
Wollte gerade sagen, also es ist ja nicht nur, weil wir jetzt gerade auch ein paar negative Fakten gefunden haben rund um München, sondern es ist eben auch die Stärke der Adler Mannheim.
Absolut. Bin ich hundertprozentig bei dir.
Sind wir gespannt, ob wir in der nächsten Folge dann reden wir definitiv schon über den Meister.
Ja. Nächste Woche?
Ja, klar.
Es geht ja nur noch heute, Freitag, Sonntag,
Dienstag,
Spiel 7.
Ja, dementsprechend wissen wir dann, in der Folge 13, genau, über welchen Meister wir sprechen können. Aber jetzt noch nicht. Aber wir müssen übrigens, ja, so ist es. Wir müssen übrigens noch über den Altmeister unter den Altmeistern reden. Und damit ist nicht
Rekordmann getan.
Ja, über den Jagermeister.
Oh, der Jagermeister. Über den sprechen wir so gerne.
Der Jägermeister.
Der hat ja wieder.
Du sprichst gerne.
Wieder, ja, sein. Du bist
der Einzige.
Bin ich bin nicht nur Jägermeister, sondern auch Jägermeister-Fan.
Ja, ich finde es halt einfach sensationell, dass der mit 47 nicht aufhören will zum Eishockey spielen.
Trägt auch schon bauchfrei übrigens.
Jetzt in seinem eigenen Club, der ihm auch gehört, Kladno, wieder gespielt hat die Saison. Und im entscheidenden Spiel, in dem es um Aufstieg ging, dass sie 4-2 gewonnen haben, halt locker 4 Tore legt.
Richtiges also, Wording übrigens. Aufstieg ging, kannst du zusammenfassen, aufging.
Ja.
Passt schon. Gut. Weiter?
Ich habe es verstanden.
Ja. 4 Buden. Ja.
Und das ist schon, ich habe unglaublichen Respekt vor diesem Mann, der so viel Leidenschaft für Eishockey hat und der nicht klein zu kriegen ist und für den halt Eishockey alles bedeutet. Das finde ich einfach mega.
Es ist schon beeindruckend, das ist keine Frage. Also auch in so einem Spiel dann nochmal, da nicht insgesamt nur noch zu spielen mit 46 Jahren, sondern da auch noch eben die Tore zu schießen da in diesem Spiel.
Da gibt es ja auch ein paar andere, die spielen können, auch wenn es zweite Liga war.
Ja, ja. Es ist schon ziemlich fett.
Und die mal eben kurz 30 Jahre gefühlt jünger sind.
Ja, auch das
fast,
ist richtig.
Fast, ja. Ja. Wollen wir mal nachhorchen, Basti?
Wir horchen mal nach. Wir schalten jetzt nach Tschechien tatsächlich und die haben dort, glaube ich, heute Aufstiegsfeier.
Ach Quatsch.
Von Kladno.
Rufst du jetzt an?
Wir rufen jetzt André Lakos an.
Muss man kurz erklären,
André Lakos? Ja, Österreich, den kennt man auch. Der hat gespielt in Russland, in Schweden, in der Schweiz, in Deutschland, in Köln bei den Haien und in Tölz in der zweiten Liga. Der hat gespielt in Österreich, der hat Juniors in Nordamerika gespielt. Also der war wirklich, das ist ein Weltreisender in Sachen Eishockey.
Kosmopolit.
Und der hat die Saison in Graz begonnen und ist dann während der Saison nach Kladno gewechselt. Und jetzt versuchen wir mal, ob wir den André erreichen.
Während der Feier.
Und der hat gesagt, sie haben gestern letztes Spiel gehabt und haben heute Aufstiegsfeier. Wir können ihn aber anrufen. Jetzt sind wir mal gespannt.
Er muss ja das Bier aus der Hand geben.
Ja, hoffentlich hört er es bei der Lautstärke.
Wenn du beiden Händen hast.
Wenn du zwei hast, ist das Problem.
Servus.
André, Basti und der Podcast mit Sascha und mit Rick. Herzlich willkommen in der Eishockey-Show.
Dankeschön, freut mich.
Grüß dich und Glückwunsch mal von uns allen.
Genau, Glückwunsch zum Aufstieg, André. Wir haben gerade.
Ja, danke, wir sitzen jetzt gerade alle miteinander bei einer Grillparty im Freien und genießen ein großes Bier.
Ihr hattet gestern das letzte Spiel, aber ihr habt vor 3 oder 4 Spieltagen den Aufstieg schon klar gemacht mit Kladno in die tschechische Extraliga. Unter anderem, weil wir ja auch so begeistert sind von Jaromír, immer noch mit 47, André, und du bist mittendrin in dieser Aufstiegsmannschaft. Wir kommen zu dir auch, aber wir müssen erst mal fragen, André, wie ist es denn mit dieser Legende immer noch zusammenzuspielen?
Ja, es ist unglaublich eigentlich, dass man in dem Alter noch solche Leistungen aufs Eis bringen kann. Weil man darf nicht vergessen, hat das ganze Jahr eigentlich auch nicht gespielt, hat trainiert bis quasi 3 Spiele, bevor die Playoffs angefangen haben, hat er kein einziges Spiel gespielt und dann am Anfang ist ihm nicht so gut gegangen, aber mit jedem Spiel ist er besser geworden und am Ende, muss man sagen, war er absolute Weltklasse, was eigentlich unvorstellbar ist in dem Alter. Also eigentlich kann man sagen, er ist ein Halbgott.
Du, André, was nimmt denn der für eine Position ein? Ich meine, dem gehört ja auch der Club und er spielt. Stellt er sich auch dann selber auf oder sagt, jetzt spiele ich, oder habt ihr auch einen Coach, der ihn tatsächlich dann auch einsetzt hin und wieder, oder macht er alles selber dort?
So, wir haben einen relativ großen Trainerstaff, also entscheiden, ich glaube, es funktioniert ein bisschen zwischen Jager und Trainerteam zusammen. Also er trifft einige Entscheidungen, die Trainer treffen andere Entscheidungen. Ich glaube, die arbeiten da relativ eng zusammen. Aber es ist natürlich eine Situation, die nicht so einfach auch ist. Wenn man Besitzer-Eigentümer ist und Spieler zur gleichen Zeit, muss man sich da natürlich auch ab und zu ein bisschen raushalten aus dem Ganzen. Aber ich glaube, er macht da eine sehr, sehr gute Arbeit. Und schlussendlich hat's perfekt funktioniert mit dem Aufstieg.
Und André, du bist ja, wir sagen mal, ein Weltreisender in Sachen Hockey. Du hast gespielt in Nordamerika, in Russland, in der Schweiz, in Schweden, natürlich in Österreich, in Deutschland. Du hast damals mit dem Setze, mit dem Oliver Setzinger, ich kann mich erinnern, sogar kurz in Rumänien habt ihr gespielt, als ihr mal vertragslos wart. Und jetzt bist du zum zweiten Mal in Tschechien, dann zweite Liga. Wie kam es zu diesem Engagement? Und du bist ja schon auch so ein bisschen verrückt wie der Jaromir, kann man fast sagen, weil du hörst ja auch nicht auf.
Ja, es ist nicht so leicht aufzuhören. Ich glaube, das werden dir mehrere Spieler, die es ja schon gesagt haben. Es kam so zustande, meine Freundin lebt in Prag. Und nachdem das mit die Graz 99ers dann irgendwann einmal zu Brüche gegangen ist, habe ich einige Zeit mit meiner Freundin in Prag verbracht. Und dann ist es dann durch einen guten Freund irgendwie zustande gekommen mit Gerdno. Und nachdem das nur 30 Minuten von Prag entfernt ist, war das eben naheliegend. Und ja, und jetzt auf einmal haben wir eben den Aufstieg geschafft. Und so wie es ausschaut, werde ich wahrscheinlich auch da bleiben für noch eine weitere Saison.
Sag mal, und dann gleich dazu, und der Großmeister wird auch noch in der tschechischen Extraliga auflaufen, oder der wird ja nicht aufhören jetzt nach dem Aufstieg?
Ja, das kann ich mir schwer vorstellen. Also so wie es aussieht, wird der Jager und Plekanec auch bleiben. Und ja, wenn alles klappt und ich wieder hier unterschreibe, dann wird es sicher eine spannende Saison werden, nächstes Jahr auch.
Sag mal,
André, wird sicherlich interessant werden, mit 40 noch einmal Extraliga zu spielen, ist sicher nichts Schlechtes.
Definitiv, und du hast ja auch erst knapp 1200 Profispiele in den Knochen.
Ja, das sind schon eine Menge. Ich zähle gar nicht mehr mit.
Ja, ich habe
einfach nur Tag für Tag momentan.
Ich habe mal ein bisschen zusammengezogen. Sag mal, wenn ihr beim Grillen zusammensitzt, der Herr Jager sitzt nicht zufällig bei dir gerade am Tisch um die Ecke oder sowas?
Leider nicht, der fliegt heute nach China.
Okay, was macht er da?
Auch noch spielen.
Ich bin mir auch nicht ganz sicher, dass ich glaube, irgendeine Juniorenmannschaft von Gladno fliegt auch nach China und er fliegt dort mit als Ambassador. Und ich bin mir nicht zu 100% sicher, was da abläuft, aber auf jeden Fall, heute geht der Flug nach China.
Okay.
Mit Jager inklusive.
Okay. Du, und die Feierlichkeiten bei euch, wie schaut das noch aus jetzt? Heute nur grillen oder habt ihr ganz glatt nur auf die Beine gebracht dann heute noch?
Du, wir haben ehrlich gesagt die letzten Tage schon etliches gefeiert, obwohl jetzt dann noch
ganz glatt noch geschändet.
Und gestern waren nur noch zwei Spiele, die eigentlich unwichtig waren. Aber deswegen, glaube ich, gingen diese zwei Spiele auch verloren, weil sie eher unwichtig waren. Aber ja, ich muss schauen jetzt. Wir sitzen jetzt mal alle zusammen, genießen was Gutes am Griller und ein paar gemütliche Bier miteinander oder auch ein, zwei mehr, werden wir schauen. Und danach, ja, schauen wir weiter.
Macht das, André, das habt ihr euch definitiv verdient. Wir haben noch eine Frage, weil es stehen zwei nicht ganz unwichtige Spiele der Nationalmannschaften auf dem Programm. Deutschland spielt zweimal gegen Österreich diese Woche noch in der WM-Vorbereitung.
Ja.
Verfolgst du die Nationalmannschaft noch? Ein Weg von Roger Bader unter anderem jetzt mit dem Nationalteam?
Ein wenig. Also das eine Spiel gegen die Tschechei habe ich mir angeschaut, weil das war auch im tschechischen Fernsehen. Aber ansonsten, ich werde mir natürlich die WM anschauen. Aber ansonsten habe ich jetzt die Vorbereitung noch nicht allzu viel verfolgt. Ich weiß nur, dass sie jetzt mit relativ vielen jungen Spielern gespielt haben, die Österreicher, und eigentlich ganz gute Ergebnisse erzielt. Also relativ knapp verloren ein paar Mal. Also hoffentlich schaut es dann nicht so schlecht aus für die Zukunft. Für Österreich natürlich, nicht für Deutschland.
Hast du schon einen kleinen Nebenschuss gegen Deutschland gemacht?
Ja, ihr könnt euch ja entspannen, André. Die österreichische Mannschaft ist, glaube ich, nicht in der gleichen Gruppe, wenn ich das richtig überblickt habe.
Ja, aber wer weiß, vielleicht im Viertelfinale dann.
Oh ja. Ja, das wäre aber schön.
Das wäre Wahnsinn. Waren das für dich auch immer?
Ein kleiner Schuss Richtung Deutschland geht immer, oder?
Absolut. Natürlich. Nehmen wir natürlich auch
wir
gerne.
Wir wären frustriert, wenn es nicht so wäre.
Waren das für dich auch immer ganz besondere Spiele, Deutschland-Österreich?
Du, natürlich. Also was natürlich besonders in Erinnerung bleibt die Qualifikation für die 2014 Olympiade natürlich in Bittingheim, das Spiel gegen Deutschland.
Damit triffst du uns wieder ins Herzchen.
Wo wir dann letztendlich den Aufstieg geschafft haben. Ja, ich weiß, aber das muss man natürlich ab und zu erwähnen.
Dieser Podcast endet jetzt und dein Interview auch, André.
Du, aber wir haben auch oft genug gegen Deutschland verloren, so ist nicht. Also.
Sehr schön.
Ja, du. Dann wollen wir euch nicht länger abhalten vom Grillen, von den Aufstiegsfeierlichkeiten. Herzlichen Dank, André,
ja,
für deine
nicht.
Zeit.
Ich muss jetzt wirklich weiter, mein großes Bier wartet. Gell?
Mach das, genieß den Aufstieg und noch viele Jahre auf dem Eis wünschen wir dir. Vielen Dank fürs Teilnehmen hier, André.
Ja, nicht allzu viele, aber ein, zwei gehen vielleicht.
Noch, ja, gell? Natürlich. Ja, ein bisschen was geht immer.
Für den Anruf
euch, gell? Danke,
Servus. Ciao. Ciao. Ja, bevor das Bier schal ist hier.
Ja, ja. Griergerl, beim Griergerl wird es nicht bleiben, Schatze.
Was?
Ein Griergerl, kennst du kein
Griergerl?
Oh Gott, Männer.
Griergerl ist ein Großbier.
Können wir zumindest Deutsch reden, wenn es schon nicht Hochdeutsch sein muss?
Du, ich habe ja auch
oder Seidel.
Ich habe einen Österreicher Podcast, aber da möchte ich einen Wiener Dialekt-Podcast draus machen.
Stimmt, du stehst ja so auf den.
Wo?
Auf den Wiener Dialekt, oder nicht?
Nee? Ich finde grundsätzlich den österreichischen Slang.
Finde ich auch cool, ja.
Finde ich ganz find cool. Auch super. Ja.
In Kärnten ist halt, heute auch Finale übrigens.
Ich finde, dass der Wiener an sich so eine Art und Weise hat, die eigentlich ganz cool lässig ist, mit einem blöden Spruch dahinterher, mit so einem Schmäh. Das finde ich eigentlich ganz nett.
Ich finde das auch okay, cool. Bitte. Deshalb fahre ich auch in Urlaub im Juni nach Österreich.
Echt?
Ja. Kommen wir runden das ab und sagen, heute ist Finale Spiel 6 in Österreich auch noch. Da spielt Klagenfurt gegen Wien und kann heute die Meisterschaft klar machen.
Ach so, ich wollte gerade sagen, dass ich...
Wer führt da, Basti?
3-2 für Klagenfurt steht es da.
Mhm. Okay. Nee, so weit runter fahre ich nicht nach Klagenfurt.
Ist aber schön am See.
Ja.
Schön da unten.
Villach, stimmt.
Ja, Villach ist am Ossiacher See.
Das ist am Ossiacher See. Ja, siehst du, habe ich auch wieder was gelernt heute.
Ja. Ja. Und deswegen machen wir auch den Podcast
eigentlich. Ja, deshalb
mache ich auch nicht so was. 10-Podcast können wir auch noch machen. Vielleicht 10 Europas.
Ja, falls
unser neuer Podcast.
Der wird aber dann Optik-Podcast heißen, der 10-Podcast.
Jetzt hast du aber noch einen rausgehauen.
Ja, das ist
natürlich. So, komm, also bei den Witzen wird es dann Zeit, Schluss zu machen,
glaube ich. Ja, wir müssen hier ins Stadion.
Stimmt,
oh, wir müssen. Passt.
Ja,
dann.
Raki Zuki, Männer.
Danke fürs Zuhören. Denkt dran, immer abonnieren, einfach auf Abo drücken und dann habt ihr diesen Podcast immer wöchentlich frei aus.
Was auch gerne teilen, weitererzählen, dass es diesen Podcast gibt, wo Leon Dreiseitel und André Larkos sprechen.
Und fast Jaromir Jagr mit dabei
war. Ja, aber der ist in China im Flugzeug.
Ja, mein Gott.
Meine Güte. Aber wir können auch nicht alle haben. Wir sind ja nicht das Wetten, dass der Podcast.
Ja.
Aber übrigens
im Aber du bist Thomas Gottschalk, oder?
Ich habe nee. Aber ich habe
ja, gern.
Ich habe den neuen Podcast von Atze Schröder, so neu ist der auch nicht, habe ich gehört auf deinen...
Zärtliche Cousinen?
Ja, die haben Jubiläumsausgabe, glaube ich, Folge 4.
Die haben jedes Mal
Jubiläumsausgabe,
genau, die zwei.
Zärtliche Cousinen.
Die Folge mit, wie er erzählt, von Lena, wie er bei Wetten, das war, die ist schon ziemlich gut.
Lena Meyer-Landroth?
Ja.
Die hauen ganz schön raus da.
Die Geschichte ist also schon
die
geil, dass er da mit dem Auto noch hinfährt und hält sich ein Auge zu und wird mit der Polizei eskortiert.
Gott, ja.
Also kann man sich anhören, also da ja. Querverweis zu dem Podcast.
Sehr schön. Also teilen, mitmachen und zuhören beim nächsten Mal gerne wieder. Und dementsprechend sagen wir jetzt erstmal ciao, denn wir bewegen uns in aller Geschwindigkeit ins Eisstadion. Das Finale ruft und tschüss.
Ciao, schöne Woche.
Tschüss. Mach's gut.